England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Herzlich willkommen und hallo, mein lieber Kollege Klaus Behling hat ja seine persönliche Sommerpause dazu genutzt, sich schon wieder nach England zu begeben und nach neuen Themen für unseren Britpod-Ausschau zu halten, während ich das große Vergnügen habe, mich heute mit zwei Top-Männern zu unterhalten. Stellt euch mal bitte kurz selber vor.
Thomas Vogt, Medienmanager von Jonas Kaufmann, Dokumentarfilmer, Autor, Journalist.
Und diese Stimme kennt ihr auch?
Jonas Kaufmann, ich bin der Tenor.
Das Gleiche, ihr merkt schon, das wird eine lustige Sendung.
Der Britpod heute mit Superstar Jonas Kaufmann, weltweit gefeierter Operntenor. Der Einzige, der eigentlich wie ein Popstar auch ein bisschen behandelt wird. Aber heute noch ein Gast mit dabei, sein Medienmanager und Musikjournalist Thomas Vogt. Toll, dass ihr beide dabei seid. Hallo.
Hallo, Alex.
Hallo, Alexander. Servus.
Wer könnte mir mal sagen, wie lange kennt ihr euch und wie kam denn echt eure Zusammenarbeit zustande?
Na, die kam zustande durch die ersten Interviews. Ich meine im Jahr 2007, da war gerade sein erstes Soloalbum draußen und er hatte sein Debüt an der Metropolitan hinter sich. Und in der Zeit haben Barbara und Wolfgang Wunderlich und ich eine Dokumentation über Fritz Wunderlich gemacht. Und als sie fertig war, fragte der Redakteur, habt ihr denn auch einen aktuellen, einen großen Sänger von morgen, einen, der jetzt so richtig im Kommen ist? Und da haben wir gesagt, Jonas Kaufmann.
Ich erinnere mich anders, aber das ist wieder nur ein Bild. Wir haben uns in der Kantine der Zürcher Oper kennengelernt, als der Thomas für Phonoforum ein Interview gemacht hat. Das dürfte aber dann schon vor 2007 gewesen sein. Aber es macht nichts. Also.
Next oder sieben.
Ja, immer.
Zürcher Kantine stimmt, das ist genau richtig. Da haben wir uns das erste Mal gesehen.
Jonas, du warst schon mal bei uns zu Gast im Britpod, als wir darüber geredet haben, dass König Charles, wie er jetzt heißt, dich auch zum Doktor der Royal Academy of Music gemacht hat. Musstest du seitdem 2020 eigentlich schon irgendwelche schönen Arbeiten ausführen für ihn oder ihn wieder treffen? Ich meine, wenn man so einen Titel hat, der verpflichtet ja möglicherweise auch ein bisschen.
Er ist zwar der Ehrenpräsident dieses Instituts, aber durchaus nicht derjenige, der dann die Gefallen einfordert, die man vielleicht mit dem Titel verbinden möchte. Und ich glaube, er hat andere Mittel und Wege, wenn er was von mir will, es zu bekommen. Also insofern gab es noch keinerlei Forderungen von seiner Seite als Gegenleistung für den von ihm verliehenen Titel.
In diesem Jahr bist du schon sehr erfolgreich an der Royal Covent Garden wieder aufgetreten. London ist eigentlich auch ein Ort, wo ihr euch oft aufhaltet. Du als Medienmanager bist dann wahrscheinlich mit dabei. Diese Stadt London hat ja auch die wichtigsten Musikstudios weltweit, kann man mitunter sagen. Hat das für dich auch eine Bedeutung, wenn du zum Beispiel in den Abbey Road Studios gestanden bist? Das ist doch schon was Besonderes, wenn man denkt, da waren schon die Beatles gewesen, ja?
Klar, man verbindet natürlich Abbey Road Studios landläufig immer mit den Beatles. Es sind natürlich viel, viel andere Sachen dort auch entstanden. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass London sozusagen der einzige Platz ist und war, wo man Studioaufnahmen gemacht hat. Aber es gab eben diese berühmte Zeit, in der die Abbey Road Studios ganz vorne waren, mit Decca-Technik, so hieß das damals, wurde aufgenommen. Das war was ganz Besonderes. Und das war sozusagen der höchste Standard. Und das hat sich über die Jahre natürlich relativiert. Aber im Prinzip ist es richtig, wenn man da über diesen Zebrastreifen geht, in der Abbey Road dran denkt, dass da die vier drüber gelatscht sind, so muss man es ja sagen, wenn man sieht, wie locker die da beieinander waren. Das hat natürlich was Besonderes, klar.
Er hat Jonas ja schon gleich die beiden Fixpunkte genannt der Plattenproduktion, nämlich Abbey Road, EMI, früher His Master's Voice, der Hund, der ins Grammophon guckt. Ne? Das kam ja alles von England und das andere Decca. Und Decca kam nach dem Krieg richtig raus wegen der Technik. Da weiß ich noch, dass einige EMI-Produzenten, die versucht haben, im Nachkriegsbayreuth aufzunehmen, die ersten Live-Aufnahmen dort zu machen, dachten, boah, wie kriegen die Jungs von der Decca das hin? Das klingt bei denen so viel besser. Da war so ein richtiges Konkurrenzrennen. Wer kommt jetzt mit der ersten klanglich tollen Bayreuth-Aufnahme raus. Und seit dieser Zeit, 50, 51, hat's da immer dieses, wo klingen die Aufnahmen besser, schöner, wo sind sie toller besetzt? Und Decker hatte immer ein bisschen die Nase vorn mit der Technik. Nicht zuletzt dank John Culshaw, der diesen ersten super klanglichen Ring produziert hat mit Georg Scholti. Die haben das in öffentlichen Hallen demonstriert, der Rheingold Donner und was weiß ich, die Ambosse, und das Volk war hin und weg, wie toll das klang.
Wenn jetzt der große Jonas Kaufmann mit einem Papano, dem Chef der Covent Garden Opera, der Royal, so viel Zeit muss sein, aufnimmt in solchen Studios, dann ist das doch, denke ich, was Besonderes. Wie müsste sich das jetzt ein Fan von dir vorstellen? Ihr habt ja da schon viel aufgenommen, da geht er in die Studios und habt ein riesen Orchester dabei, oder gehst du erstmal alleine, später Orchester? Wie läuft sowas wirklich ab?
Also im Normalfall läuft das natürlich so ab, dass wir das zusammen machen. Im Idealfall so, dass der Dirigent vorher mit dem Orchester schon mal ein bisschen vorgearbeitet hat, dass wir also nicht alle gemeinsam bei Null anfangen, denn ich sag mal so, eine Violinseite ist doch dauerhafter als ein paar Stimmbänder, und wenn der beim 10. Mal den Triller noch nicht drauf hat, dann hängt bei mir schon die Zunge raus. Insofern ist das immer gut, wenn das Orchester vorher mit dem Dirigenten sich schon mal ein bisschen warm gespielt hat sozusagen, und dann musiziert man eben gemeinsam. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Also jeder produziert anders. Auch jeder Dirigent möchte es gerne anders. Es gibt Dirigenten, die extrem analytisch hören, die schon gleich am Anfang sagen, okay, stopp, das war jetzt nichts. Diese 4 Takte machen wir nochmal, den Rest von der Phrase können wir verwenden. Und es gibt andere Dirigenten, die sozusagen das andere Extrem, die sagen, nee, ich kann einfach nur durchspielen. Ich kann nicht jetzt in Takt 54 anfangen und ihr erwartet, dass da exakt die Stimmung vorherrscht, die dann ideal wäre und die vorherrschen würde, wenn wir bei Takt 1 angefangen haben. Das macht es manchmal auch schwierig, das muss man sagen, weil natürlich die Techniker am liebsten sagen, komm, wir haben noch 5 Minuten, jetzt könnten wir gerade diese 2, 3 Phrasen nochmal machen und dann haben wir's. Wenn dann einer sagt, ich brauche aber ewig Anlauf, sonst geht das nicht, ist das natürlich ja mitunter auch finanziell sehr schwierig. Wenn dann noch eine extra Sitzung zum Beispiel fürs Orchester bezahlt werden muss, ist mitunter der eventuell noch erhoffte Gewinn aus einer Platte schon wieder aufgefressen.
Das ist ja ein Wahnsinn. Das weiß jetzt außer irgendwie keiner, dass wenn sowas stattfindet, dann hat das Orchester das Recht, gewerkschaftlich zu sagen, so, jetzt haben wir 3 Stunden gespielt, wir brauchen jetzt eine Pause, während du jetzt gerade toll eingesungen bist. Wie bringt man sowas auf den Punkt?
Ja, das weiß man ja. Also das ist natürlich, die Entwicklung zum Schutz der Arbeiterschaft ist eine sehr wichtige und gloriose, weil natürlich viele, viele Generationen von Menschen in allen Gewerken ausgebeutet wurden. Was manchmal im Musikbereich und an Opernhäusern passiert, ist dann ein bisschen absurd, wenn es also wirklich um 20 Sekunden Musik geht und da wird wirklich 3 Takte vor Ende des Stückes einfach der Bogen fallen gelassen und einer sagt Mahlzeit und man steht auf und geht. Das ist dann schon, dann frage ich mich, warum sind die eigentlich Musiker geworden und nicht, keine Ahnung, Fließbandarbeiter, weil da wartet man, bis das Band stoppt und dann geht man nach Hause, egal ob man gerade den Motor fertiggestellt hat oder nicht. Vielleicht ist es so jetzt, wahrscheinlich werden bei den vielen Autowerken Deutschlands alle Sturm laufen und sagen, wir waren Überstunden, wir malochen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist das dann ein bisschen ad absurdum geführt, weil man doch natürlich versuchen möchte, die Gunst der Stunde und den Spirit zu nutzen. Aber auf der anderen Seite ist es auch klar, dass ich nicht als Sänger herkommen kann und sage, ja, aber ihr habt jetzt von 10 bis 13 Uhr gesagt, aber ich stehe erst um 11.30 Uhr auf und dann schaue ich mal, bis 12.45 Uhr ist meine Stimme warm und dann fange ich an, und wenn die dann schon in die Pause gehen, also das weiß man eben und entsprechend muss man sich vorbereiten. Vielleicht hat man das Glück, dass man ein Orchester erwischt, was auch mal am Nachmittag aufnimmt oder am Abend. Aber die meisten wollen eigentlich gerne morgens ihren Dienst fertig haben. Und dann muss man halt entsprechend früh aufstehen, sich entsprechend besser vorbereiten, dass man halt nicht dann da kalt hinkommt und sagt, oh, ich bin eigentlich noch gar nicht so weit. Weil entweder nutzt man die Chance, eine Aufnahme zu machen, oder man nutzt sie nicht. Die Warteliste derer, die gerne Aufnahmen machen möchten, ist sehr lang. Und die Liste derer, die aufgenommen werden, ist sehr klein. Dementsprechend muss man mit diesem Privileg auch entsprechende Verpflichtungen eingehen. Das ist ja klar.
Thomas, jetzt bist du ja nicht nur der erfolgreiche Medienmanager bei Jonas Kaufmann, sondern auch selber noch Musikjournalist. Du hast ja zum Beispiel eine berühmte Biografie über Jonas Kaufmann rausgegeben, noch verschiedene andere Bücher. Was war da noch dabei?
Zum Beispiel ein Bildband über Anneliese Rothenberger, dann Edda Moser.
Über Jonas hast du auch noch verschiedene Sachen gemacht.
Ja, ein größeres Bildband vor 3, 4 Jahren, eine Bilderreise.
Das Tolle, ich meine, ich weiß, du hast so ein ungemeines Wissen auch im Background der Musik und so weiter. Wenn jetzt so ein erfolgreiches Album zustande kommt, wie Jonas mit Ludovic Tessier gemacht hat, mit Papano als Dirigent und so weiter, entsteht sowas jetzt auch in England zum Beispiel? Oder hast du da vorher auch einen Einfluss und gibst einen Tipp und sagst, hey Jungs, wäre es, wenn ich mal schön, wenn ihr dies und jenes machen würdet?
gehört. Also bei den bisherigen Alben war ich in irgendeiner Form immer beteiligt. Bei dem Duettalbum, was du jetzt gesagt hast, war ich der Assistent vom Tonmeister, vom Jakob Händel. Und wir waren zusammen in Rom und haben uns natürlich gefreut, dass das alles da so wunderbar lief zwischen Tony Papano, dem Orchester und den beiden Solisten. Und wir waren jeden Abend im Hotel, haben uns die Takes angehört und gesagt, ja, das und das könnte man vielleicht, das ist vielleicht noch am allerschönsten, wenn wir das Vorspiel von Take One nehmen und die besten Töne von Jonas sind in diesem Take drin und so weiter. Und so baut man das schon mal im Kopf so grob zusammen, Rohschnitt nennt man das. Mhm. Und natürlich begleiten wir dann den ganzen sogenannten Edit Prozess und hinterher die Abmischung und so weiter. Das sind alles verschiedene Produktionsphasen, die beobachtet und koordiniert werden müssen.
Jonas, die wichtigen Opernhäuser der Welt, New Yorker Metropolitan, du hast gerade in Australien gesungen, dort in Sydney. Die Bedeutung der Royal Covent Garden ist ja auch eine der großen Opern weltweit, muss man sagen, Opernhäusern, wo du auch gerne auftrittst, aber wahrscheinlich auch nicht oft Zeit hast, das so regelmäßig zu machen.
Ja, das Royal Opera House at Covent Garden, wie der Name eigentlich heißt, ist natürlich ein sehr traditionsreiches Haus. Es ist, wie so viele andere, wie der Name schon sagt, sozusagen mit königlicher Unterstützung zustande gekommen. Wie beispielsweise in meiner Geburtsstadt München ja auch. Bayerische Staatsoper ist ja ursprünglich Teil der Residenz gewesen, also sprich der bayerischen Könige. Die haben sich da ein kleines Liebhaberprojekt geleistet, nenne ich das mal. Und so war das bei vielen. Und ich meine beispielsweise Mozart-Opern, Wagner-Opern sind in München uraufgeführt worden, weil das eben damals ein Platz war, der sozusagen am Puls der musikalischen Zeit war. Und dementsprechend hatte eben auch Covent Garden eine lange Tradition. Und interessanterweise ist dadurch eigentlich unter den großen Opernhäusern, wenn wir jetzt, du hast die Metropolitan Opera genannt mit, ich glaube, 3700 Sitzplätzen, ist das natürlich im Verhältnis ein kleines Haus. Also das muss man auch sehen. Es ist von der Größe her, von der Anzahl der Sitze her gar nicht so unglaublich gigantisch. Aber es hat es halt immer wieder geschafft, vor allem auch mit großartigen Dirigenten und Regisseuren, die teilweise auch zum Beispiel bedingt natürlich durch den Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien ausgewandert sind, die dort Wagner-Festivals gegründet haben. Kleinborn-Festival zum Beispiel geht ja letztlich auch darauf.
Da warst du auf.
Und da war ich auch, aber da war ich nur als Zuschauer bisher. Ich habe das nie geschafft. Also sagen wir mal, die Phase meiner Karriere, in der ich in Kleinborn hätte singen können und sollen, die hat Kleinborn oder habe ich verschlafen. Und insofern bin ich als Sänger nie in den Genuss gekommen, monatelang auf Schafe zu starren, sondern
immer nur... Halt mal, deine Frau hat dort inszeniert und du hast auch auf Schafe gestarrt.
Ja, ja, natürlich. Ja. Aber ich habe dabei mein kleines Baby auf dem Arm gehalten und gewusst, warum ich es tue. Nein, nein. Aber das ist ein Traditionshaus und hat es eben geschafft durch die vielen, gerade also im Krieg und nach dem Krieg, 50er Jahre, 60er Jahre, war das einfach eine absolute Bank. Da gab es kaum andere Häuser, vielleicht die Skala oder San Carlo di Napoli, die da noch, was diese Qualität in Europa anbetrifft, mithalten konnten. Und von diesem Ruhm kann man natürlich sehr lange leben. Also das ist keine Frage. Aber das Rad der Zeit dreht sich weiter und man muss immer wieder neue Dinge entdecken und entwickeln, mit denen man neues Publikum an unser doch eher leicht angestaubtes Genre binden kann und sie dafür begeistern. Und dann sind eben andere Events in Anführungszeichen gefragt. Also Covent Garden hat beispielsweise auch mal ein paar Musicals gemacht, was extrem erfolgreich war. Einfach nur so zwischendrin aus Spaß. Und das hat unglaublich Furore gemacht und eine ganz andere Publikumsschicht da hineingespült. Und solche Dinge muss man eigentlich machen. Oder eben große Open-Air-Konzerte, Events, eben wie die Arena di Verona jetzt gerade, wo natürlich viele Fans kommen, die das alles quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben, die Stücke in- und auswendig können. Und
ich war dabei. Du warst wie ein Popstar gefeiert worden von 15.000 Leuten in der Arena di Verona. Und dann muss ich wieder denken, Night of the Proms, da bist du auch wie ein Popstar eigentlich, wenn man dran denkt, in der berühmten Royal Albert Hall. Also ich meine, jetzt frage ich mich oft, welche stärkeren Fans du hast, in England oder in Italien? Das ist so die Frage. Oder hast du da Messwerte?
Also das sind ja alles letztlich dieselben Menschen,
genau,
die einfach in mir hinterherreisen und sich überall diese Events anschauen. Aber ich wollte sagen, bei diesen 15.000, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, sind auch sicher einige dabei, die einfach spontan, weil sie halt gehört haben, Arena di Verona ist schön, und sie haben sich eine Traviata oder eine Aida oder irgend sowas angeschaut, und dann gibt es halt am nächsten Abend Jonas Kaufmann und da geht man halt mal rein. Oder sie haben eben gar nichts mit Theater am Hut und sind nur gekommen, weil Freunde gesagt haben, hier zum 60. Geburtstag oder was auch immer gibt es Karten, das ist doch mal was Lustiges. Und wir hoffen als Klassikbegeisterte immer darauf, dass es dann solche Leute früher oder später auch mal schaffen, in die Oper zu kommen und diesen Virus des Musikbegeisterten einfach mitnehmen und immer wieder kommen.
Dazu darf ich sagen, das Ganze in der Arena wurde aufgezeichnet für die Kinos. Also wer sich interessiert, soll mal gucken. Kinoprogramm Jonas Kaufmann, Arena di Verona. Und dann mal jetzt wieder einen schnellen Schlenker zum Thomas Vogt und der Royal Covent Garden Opera. Weißt du eigentlich, wann jemals dort eine erste Oper irgendwie dargeboten wurde? Gibt es die schon seit hunderten Jahren?
Die gibt es jetzt das dritte Mal. Die beiden Vorgängermodelle sind abgebrannt. Wenn du mich nach der ersten englischen großen Oper fragst, ist das von Purcell, Dido und Aeneas von 1689, wenn mich nicht alles täuscht. Aber eins wollte ich dir noch erzählen zu der Anglozentrik.
Ja.
Sir Thomas Beecham war wahrscheinlich der extravaganteste und auch wohl berühmteste britische Dirigent. Es gibt eine berühmte Carmen-Aufnahme von ihm und viele, viele andere Sachen, auch Videodokumente. Und wenn da dicker Nebel über dem Kanal war, hat er immer gesagt, der Kontinent ist von allem abgeschnitten.
Oh.
Ne? Und nach dem Krieg, also es war ja so, nach dem Ersten Weltkrieg, mussten sich die Buttonbergs in Mount Button umbenennen, soweit ich weiß, weil die im Hyde Park Steine auf deutsche Dackel geschmissen haben. So wenig konnten sie die Deutschen verknusen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Wagner nur Englisch. Ja. Also unter David Webster, dem damaligen Intendanten, musste alles, also der Hotte hat den Holländer auf Englisch gesungen und die Walküre, die Schwarzkopf, die Meistersinger auf Englisch, nachmittags Hänsel und Gretel mit Karajan im Abbey Road in einem Studio und abends Meistersinger auf Englisch. Auch toll, ne? Lauter solche bizarren Sachen hat es da gegeben. Aber es war nach wie vor die Nummer eins für die Österreicher und Deutsche, wenn sie irgendwo gastieren konnten, war das wichtig, in London zuerst zu sein, so als Zeichen von Versöhnung, von wir stehen jetzt gemeinsam zusammen gegen den bösen Roten Osten.
Okay. Ja. Und ich meine, in Relation gesehen zu Frankreich und so weiter, war England schon mit der Nase vorne in Sachen Opern oder waren erst die Franzosen?
Italiener, Franzosen sicherlich von den Kunstwerken, von den Kompositionen immer leicht vorne. Andererseits, dadurch, dass Händel nach London gegangen ist und da eine wirkliche unglaublicher Boom an Barockopern stattfand, es gab immer so Phasen. Händel war ganz sicherlich eine Blütezeit der englischen Oper und später dann Britten,
okay,
der als zeitgenössischer Komponist eigentlich das geschafft hat, was viele in anderen europäischen Ländern versucht haben, aber nicht mit dieser Nachhaltigkeit, dass eben ein Peter Grimes und andere Opern auch wirklich Repertoire-Opern geworden sind.
Hat denn die englische Oper überhaupt weltweit noch die Bedeutung im Moment in Relation zu anderen großen Häusern? Was weißt du als Musikjournalist?
Meinst du die englische Oper als...
Nicht als Stück, sondern das Opernhaus,
meinst du jetzt? Also nur aus großen Sängern der Welt. Covent Garden gehört nach wie vor vom Nimbus, vom Status her zu den Big Five. Ne? Also es sind Scala, Wiener Staatsoper, Covent Garden, Metropolitan Opera und Paris mal so, je nach Phase. Die Pariser Oper hat wirklich glanzvolle Zeiten erlebt, aber auch welche, wo du sagen konntest, die sind jetzt nicht mehr so in dem engen Rennen dabei. Ne? Das sind so Ups und Downs.
Ja. Sag mal, mir hat irgendjemand gesagt, frag doch mal den Jonas Kaufmann zur Höschengeschichte bei Night of the Proms. Was ist denn das bitte für eine Sache? Höschengeschichte, Night of the Proms,
der Royal Albert Hall. Der Slipgate
sozusagen. Ja, genau, Slipgate. Was war denn das bitte schön?
Nein, das war sehr lustig. Last Night of the Proms, hast du ja vorhin schon angesprochen, ist einfach ein Event einer besonderen Klasse. Die sogenannten Proms, die von der BBC veranstaltet werden, sind also eine Anzahl von Sommerkonzerten, die auch in einer Art Abonnement angeboten werden. Und am letzten Abend wird eben nicht klassisch Musik gemacht, indem die Leute im Zuschauerraum sitzen, sondern die Royal Albert Hall, das ist ja ein Riesending, wird leergeräumt. Und das ganze Parkett ist sozusagen wie bei einem Popkonzert einfach Stehparkett, wie man es früher hatte eigentlich, das muss man ja auch sagen. Die Opernhäuser, die wir heute kennen, die noch stehen oder die in ihrer heutigen Form ähnlich der sind, wie sie vor dem letzten Brand war. Thomas hat es schon erwähnt, Brände waren immer ein Riesenproblem, weil man ja Gaslichter hatte, früher sogar Kerzen hatte und das immer mal wieder zum Brand gekommen ist. Und die hatten auch keine eisernen Vorhänge, also die Möglichkeit, den Zuschauerraum von der Bühne zu trennen. Und da brannte einfach alles ab. Und dann musste man Geldgeber finden, die das wieder aufgebaut haben. Aber ich wollte sagen, das ist zum Beispiel, also San Carlo di Napoli war eine der größten Opernhäuser der Welt mit, ich glaube, 3600 Plätzen. Es waren eben keine Plätze, sondern es waren Tickets, die verkauft wurden, weil da gab es kaum Stühle. Das ganze Parkett, da standen die Leute dicht an dicht und haben sich das angeschaut. Und als dann da mal ein Brand stattfand, hat man gesagt, nee, das kann man nicht mehr machen. Die kriegen wir nie mehr raus, die Leute. Also das ist eine Sache, die es früher gegeben hat für klassische Konzerte, die heute eigentlich unüblich ist. Der einzige Ort, den ich kenne, wo das so ist, ist eben diese Last Night of the Proms. Und da stehen die Leute und wollen Party machen. Das heißt, da werden Luftschlangen geschmissen, Konfetti, es ist alles buntes beleuchtet und jeder hat irgendwas Verrücktes an oder macht irgendwas Lustiges. Und wenn man da als Solist, das ist dann immer ein großer Solist, der da engagiert wird, dabei sein darf und ein paar Sachen singen, dann muss man eben natürlich Rule Britannia, Rule the Way singen, das ist ja klar. Und viele andere Dinge noch machen. Und da gab es eben diese lustige Episode, dass ein lieber Kollege von mir als toi in die Garderobe eine Boxershort mit dem bayerischen Lauten drauf geschenkt hat, um sozusagen das als Glücksbringer anzuziehen, wie bei der Hochzeit. Wie war das? You old, something new, something borrowed, something blue. Musste ich, habe ich in dem Fall sozusagen die aber ich habe sie nicht wirklich angezogen, weil ich war sozusagen schon in meinem Gier und hatte alles dabei. Und dann kamen wirklich im Laufe des Konzertes mehrere Slips auf die Bühne, die aus dem Publikum von sehr begeisterten Damen geworfen wurden.
Ist nicht wahr.
Und ich habe dann in einer der Nummern als Retourkutsche sozusagen einfach diese Boxershort so in die Hose gesteckt, als hätte ich sie an. Und habe dann während der Nummer dann angefangen, an meiner Hose zu nesteln und habe diese Short rausgezogen und ins Publikum geworfen. Das war natürlich ein lustiger Gag, aber das muss man mir mal nachmachen, dass ich bei angezogener Hose
gerade sah. Also, da möchte ich nicht wissen, was der Pressemanager, der du ja auch noch bist, dazu händeln hatte.
Nein, alles gut. Ich glaube, war das davor, Jonas, ne, dass wir da noch diese Tour hatten von London nach Manchester? Manchester oder Liverpool jedenfalls.
Ja, natürlich.
Ja.
Also. Die BBC hat ja ihre Studios ausgelagert und viele Sachen werden nicht in London gemacht, weil das eben auch so ein großer Wasserkopf ist, hat man versucht, das alles irgendwie, oder in Manchester finden die meisten Fernsehproduktionen statt. Und dann, wenn man zum Frühstücksfernsehen dann um 7 Uhr auf der Couch sitzen muss, muss man halt leider Abend vorher schon anreisen oder eben am Morgen extrem früh los, um da anzukommen und gute Miene zu müdem Spiel zu machen.
Sag mal, ein großer Kollege von Jonas hat mir mal gesagt, das Problem im Opernhaus Covent Garden ist, da lebt so viel von Sponsoren. Ist das nur in England so oder ist das auch in anderen Häusern so? Das heißt, die Sponsoren sind so wichtig, dass immer der Opernstar danach nochmal schön antichambrieren muss, wenn er gesungen hat, und das sind nicht viele, die da so Lust drauf haben.
Ja, muss nicht unbedingt antichambrieren, aber in London wie auch in New York bist du ohne Sponsoren aufgeschmissen. Das brauchst du einfach. Und ich sage jetzt mal, nicht mit Blick auf eine ganz besondere Produktion, aber in den letzten 30 Jahren ist immer mal wieder vorgekommen, dass die Sänger sich arrangieren mussten mit Regiearbeiten, die eben ja von Sponsoren schon vorfinanziert waren. Da konnte man nicht sagen, nee, lieber das so, das geht gar nicht und das lassen Sie bitte weg, sondern da steckte man dann schon in einer gewissen Klemme, weil man das erfüllen musste, was schon quasi bestellt war und bezahlt.
Ja, das ist eigentlich im englischsprachigen Raum so, muss man sagen. Also das ist wirklich extrem stark in Großbritannien, in den USA, in Australien. Also im ehemaligen Commonwealth ist das einfach üblich, dass früher das Königshaus oder irgendwelche Fürsten bezahlt haben und es eben keine Folgeunterstützung vom Staat dann gab oder so gut wie keine. Das ist extrem gering. Der Anteil der Unterstützung in Deutschland hat, oder Österreich auch natürlich, haben sehr große Unterstützungen. In der Schweiz ist das kantonal geregelt, da kommt es nicht vom Staat, sondern von den einzelnen Kantonen. Aber auch Frankreich oder Italien oder was haben wir noch, Spanien, die großen Nationen, die haben alle eigentlich Unterstützung vom Staat. Die könnten nicht sozusagen keine Karten verkaufen und alle bezahlen, das geht nicht. Aber die können zumindest einen Gutteil ihrer Finanzen als gesichert ansehen. wohingegen in Amerika oder in Großbritannien es so ist, wenn die nicht sich die ganze Zeit bemühen und permanent immer wieder um jeden Sponsor mit 500 Pfund kämpfen, müssten sie alle zusperren.
Abschließend, Jonas, du bist ja zweifacher Kammersänger, einmal von Österreich, einmal in Deutschland. Jetzt bist du geehrt natürlich in England mit dem Doktortitel unter anderem. Du singst und sprichst perfekt Italienisch, dass man denkt, du bist Italiener. Dann, wenn du in Frankreich singst, dann machst du Französisch. Und jetzt auch noch Englisch sprichst du auch noch perfekt. Also was ist das in dir? Bist du einer, der das alles studiert hat? Oder geht das so aus dir raus, weil du so viele solche Opern gesungen hast?
Ja, also es gibt Leute, die sozusagen in Opern Italienisch oder Opern Französisch sprechen, die werden dann vom Taxifahrer meistens ziemlich schief angeschaut, weil das einfach Phrasen sind, die es seit 100 Jahren nicht mehr gibt, aber man versteht sich. Ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, als Jugendlicher nicht bewusst, zumindest in der Schule nicht bewusst, großes Interesse an Sprachen gehabt. Ich habe immer ein gutes Ohr für Sprachen gehabt, ich habe immer Leute gut nachmachen können, habe auch immer schon als Kind als Sport gehabt, wenn ich irgendwo Leute reden hörte, sofort zu sagen, das ist Tschechisch oder das ist Polnisch oder was auch immer. Das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, das rauszuhören. Aber ich bin jetzt nicht auf eine Sprachenschule gegangen. Ich habe Latein und Griechisch gehabt, dann Englisch und ein bisschen Italienisch in der Schule. Aber ich habe halt das musikalische Ohr, das einen erlaubt, das alles zu hören. Und dann muss man halt vielleicht noch ein bisschen Gedächtniszellen übrig haben, dass man sich die Worte merken kann. Und dann geht das
ganz alleine. Bei den vielen Texten, die er sich merken muss. Auch noch ein letztes Wort von dir. Was wird es Neues von Jonas Kaufmann demnächst als Album vielleicht wieder geben? Darf man da schon was erfahren oder ist das noch großes Geheimnis?
Doch, das darf man jetzt schon sagen, weil es ist ja auch überall angekündigt. Das neue Album heißt The Sound of Movies. Das heißt, große Hits aus fast 100 Jahren Filmgeschichte. Unter anderem mit Ich küsse Ihre Hand, Madame aus dem Jahr 29, komponiert für Richard Tauber, bis zum Filmmusical Les Miserables, Bring It Home und dazwischen West Side Story, Maria und was nicht.
Frank Sinatra soll ja auch irgendwas dabei sein, was du singst.
Ja, Strangers in the Night, Exchanging Glances, Wandering in the Night, What Were the Chances. Sehr, sehr schöner Song, muss ich sagen. Mit einer Melodie von Bert Kempfert. The Man Who... Wie war das? Nicht Might Get Killed oder so?
Warum? Und natürlich dann Morricone, Hans Zimmer, Gladiator, you name it. Also es sind ganz, ganz tolle Titel. Album erscheint am 15. September.
Da freuen wir uns drauf, nicht mehr weit hin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jonas Kaufmann und Thomas Vogt. Alles Gute euch beiden. Ciao.
Of course.
Thank you so dear. Apparently, it's been a
pleasure. Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.